Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zunächst jeder in der Stille für sich darum bitten, dass Gottes Wort uns erreicht. Herr, wir bitten dich, segne an uns dein Wort. Ist Maria faul? Martha hat das sicher gedacht, man kannte sich ja und schließlich platzt ihr der Kragen. Martha ist eine höchst engagierte Frau. Sie lädt Jesus ein und sie weiß, was sich gehört, wenn man einen Gast eingeladen hat. Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Wie unfair ist das denn? Das ist doch gerade die Form, mit der sich die Liebe, mit der sich ihre Liebe zu Jesus ausdrückt. Was soll daran falsch sein? Ohne Fleiß kein Preis, so haben wir es alle gelernt. Und jetzt heißt es bei Jesus auf einmal, für Fleiß kein Preis. Und Maria? Die sitzt nur da und hört zu. Wie bequem. Martha hat Jesus eingeladen und Maria genießt es. Die Geschichte von Maria und Martha beinhaltet nicht nur oder löst nicht nur viele Missverständnisse aus, sie ist geradezu ein gefährlicher Predigttext, weil sie unser Gemeindeleben bedroht. Ich habe mal von einem Pfarrer gelesen, der predigte über diesen Bibeltext in seiner Gemeinde und nach dem Gottesdienst kam eine ältere Frau am Ausgang zu ihm und sagte, also wissen Sie, Herr Pfarrer, dieses Jahr mache ich es mal wie Maria. Und backe keinen Kuchen fürs Gemeindefest. Was hat Jesus da bloß angerichtet mit seinem Lob für Maria, wo weite Teile unseres Gemeindelebens von Marthas leben, die in Küchen stehen oder anderswo im Hintergrund etwas vorbereiten, die in Corona-Zeiten Briefe verteilen oder Menschen anrufen. Das heißt, wir müssen schon noch mal ein bisschen genau hingucken. Nicht nur, damit wir wieder jemanden finden, der Kuchen backt fürs Gemeindefest, falls wir sowas jemals wieder machen, sondern damit wir Jesus richtig verstehen und von ihm das lernen, was wir lernen sollen. Und da möchte ich mir gerne mit Ihnen gemeinsam zunächst mal zwei Zusammenhänge klar machen. Der erste Zusammenhang ist, Jesus wertet den Dienst von Martha nicht ab. Jesus wertet den Dienst von Martha nicht ab. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Maria und Martha haben es ja sogar in unser Gesangbuch geschafft. Es gibt dort das Lied Nummer 198, Herr, dein Wort, die edle Gabe. Das hat nur zwei Strophen. In der zweiten Strophe heißt es, lass mich eifrig sein, beflissen, dir zu dienen früh und spät und zugleich zu deinen Füßen sitzen, wie Maria tat. Für die alten Kirchenväter verkörperten Maria und Martha zwei Wege christlichen Lebens, Aktion und Kontemplation, also der aktive Dienst und die Besinnung. Und beide gehörten für sie untrennbar zusammen, so wie es in dieser zweiten Strophe von dem Lied, was wir nachher gleich singen werden, ausgedrückt ist. Sie gehören zusammen, Schwestern eben. Das wusste Jesus natürlich auch schon und man wird ihm doch nicht ernsthaft vorwerfen wollen, er sei gegen eine dienende Haltung gewesen. Das hat er von sich selber gesagt. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben als Lösegeld für alle zu geben. Jesus hat doch Menschen in seiner Nachfolge nicht zu weltfremden, rein geistigen Wesen gemacht. Das ist ja gerade ein Teil der Faszination, die von ihm ausging. Dass er, wenn er Not irgendwo gesehen hat, auch etwas getan hat. Dass er aktiv geworden ist, wo er Not wahrgenommen hat. Vielleicht müssen wir uns nochmal klar machen, was das denn überhaupt heißt, zu den Füßen von Jesus sitzen. Welches Bild haben Sie da vor Ihren Augen? Maria, die mit verklärtem Blick Jesus anschmachtet wie einen Popstar? Wir lesen in der fortlaufenden Bibellese gerade die Apostelgeschichte und wir sind noch nicht so weit, aber wir werden demnächst an eine Stelle kommen, wo der Apostel Paulus, wie mehrere Male, seine Glaubensgeschichte erzählt. Und im 22. Kapitel der Apostelgeschichte, da sagt er in diesem Bericht unter anderem, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Kilikien, aufgewachsen aber in dieser Stadt und mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels und war ein Eiferer für Gott, wie ihr es heute alle seid. Hat Paulus zu Füßen des gelehrten Gamaliel gesessen und ihn wie ein Popstar angeschmachtet? Nee, er wurde von ihm unterrichtet, er wurde von ihm ausgebildet. Zu den Füßen eines Lehrers zu sitzen heißt, ich lasse mich von ihm ausbilden. Ich gehe bei ihm zur Schule. Paulus hörte Gamaliel zu, um zu lernen und das Gelernte in seinem Dienst anzuwenden. Wenn es hier also heißt, dass Maria zu Füßen von Jesus sitzt, heißt das, sie geht bei ihm in die Schule. Sie lässt sich von ihm ausbilden. Sie hört ihm zu, um das, was sie hört, später selber weiterzusagen. Manche sagen sogar, das ist der eigentliche Sprengstoff in dieser Geschichte von Maria und Martha. Dass hier eine Frau tut, was in der damaligen Kultur nur die Männer taten, nämlich zu den Füßen eines Lehrers zu sitzen, um sich von ihm ausbilden zu lassen. Und wir wissen ja, wie wichtig die Frauen für die Weitergabe der guten Nachricht von Jesus in der Folge gewesen sind. Also Maria sitzt nicht zu den Füßen von Jesus, um seelische Wellness zu betreiben, um Dinge zu hören, die ihr gut taten und sie aufbauten. Solche Gedanken sind in der damaligen Welt überhaupt nicht gedacht worden, dass man zu diesem Zweck zu den Füßen eines Lehrers sitzt. Sondern sie wurde hier ausgebildet. Sie wurde zugerüstet für ihren späteren Dienst in der Jesusbewegung. Und da möchte ich auf den zweiten Zusammenhang zu sprechen kommen, den wir uns, glaube ich, deutlich machen müssen, wenn wir das richtig einsortieren wollen. Diese Geschichte enthält nicht das ganze Evangelium. Sie zeigt uns einen Teilaspekt. Was Jesus tut und sagt, müssen wir ja immer im Gesamtzusammenhang seiner Worte und Taten sehen. Und wenn wir uns da das 10. Kapitel im Lukas-Evangelium mal angucken, dann sehen wir Folgendes. Es beginnt mit der Aussendung der 72 Jünger. Jesus macht klar, seine Sendung ist nicht nur seine Sendung. Sie zielt auf Multiplikation. Gott hat Jesus gesandt und Jesus sendet ehrenamtliche Mitarbeiter. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Und dann wird Jesus im Verlauf dieses Kapitels gefragt, worauf es im Glauben wirklich ankommt. Und er kitzelt die Antwort auf diese wichtige Frage aus seinem schriftgelehrten Gesprächspartner heraus. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt darauf, richtig, mach das. Und weil es noch ein paar Unklarheiten gibt, wer denn mein Mitmensch ist, erzählt Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samaritaner. Ich setze es mal voraus, dass Sie das alle kennen. Er lobt in diesem Gleichnis nicht den Priester und nicht den Leviten, die sich auf ihrem Weg zum Gottesdienst nicht aus der Ruhe bringen lassen und nicht von jemandem, der in Not geraten ist, aufhalten lassen, sondern er lobt den Samaritaner, der genau das macht. Und am Schluss heißt es nicht, tu, was dir gut tut, sondern am Schluss heißt es, geh hin und tue desgleichen. Und er fordert damit ganz unmissverständlich dazu auf, praktisch zu handeln und zu helfen. Dann kommt die Begebenheit mit Maria und Martha und danach wird Jesus von seinen Jüngern gebeten, ihnen das Beten beizubringen und er lehrt sie das Vaterunser. Und wenn wir das im Gesamtzusammenhang mal sehen, dann merken wir, es gibt hier einen Dreiklang des Glaubens. Handeln, hören und beten. Handeln, Gleichnis vom barmherzigen Samaritaner. Hören, das Lob für Maria. Und beten, das Vaterunser. Und dieser Zusammenhang ergibt, dass uns in der Story von Maria und Martha ein Aspekt des Glaubens wichtig gemacht wird. Und erst alles zusammen ergibt ein vollständiges Bild. Nachdem uns diese Missverständnisse vielleicht nicht mehr so im Weg stehen, können wir nochmal einen Blick werfen auf das, was Jesus nun hier sagt und was für so viele, Hans-Joachim Igel hat es am Anfang angesprochen, für so viele Irritationen bei vielen Menschen im Laufe der Zeit gesorgt hat. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Viel Sorge und Mühe auf der einen Seite, eins ist Not auf der anderen Seite. Jesus stellt dem Vielen das eine gegenüber. Und das ist ja so eine Grundfrage unseres Lebens, unseres geistlichen Lebens, auch unseres Gemeindelebens. Vieles ist möglich, vieles ist denkbar, vieles ist wünschenswert. Viele Türen stehen uns normalerweise offen, zumindest wenn nicht gerade Corona ist. Wir haben selber viele Ideen und wir haben auch selber viele Sorgen. Ob es die künftigen Kirchgemeindestrukturen sind oder überhaupt, wie es mit Kirche nach Corona weitergeht oder was uns auch immer beschäftigt. Vieles beschäftigt uns. Und Jesus sagt aber, nur eins ist notwendig. Und das ist, zu den Füßen von Jesus zu sitzen, ihm zuzuhören, bei ihm in die Schule zu gehen. Und er macht hier auch, denke ich, deutlich, dass das keine Typfrage ist. Also bin ich jetzt mehr der praktische Typ, der Martha-Typ oder mehr der kontemplative Typ, der Maria-Typ, sondern eine Frage der Prioritäten. Maria hat nicht mehr Zeit als Martha, aber sie nutzt sie anders. Wenn wir erst die ganze Welt in Ordnung bringen wollen, bevor wir uns zu den Füßen von Jesus setzen, dann wird es nichts werden. Maria entscheidet zuerst, auf Jesus zu hören. Und der Vorteil, den sie daraus hat, ist, wenn sie später in der Küche hilft, dann kann ihr das nicht mehr genommen werden. Martha hat eine gewisse Gefährdung, finde ich. Und die besteht darin, dass sie zuerst ihre Aufgaben erledigen will, von denen Jesus nicht sagt, dass sie nicht wichtig wären. Oder irgendwie nachrangig. Aber sie riskiert, dass Jesus dann, wenn sie so weit ist, dass sie ihm zuhören könnte, nicht mehr da ist. Ich denke, dass das auch der Hintergrund ist für die alte Regel, die ich immer kennengelernt habe und auch schätzen gelernt habe, die persönliche stille Zeit mit Gott möglichst am Morgen eines Tages zu platzieren. Ich habe auf meiner geistlichen Reise vieles ausprobiert in dieser Hinsicht. Und konnte mich an vielem vorhin auch wiederfinden, was du gesagt hast über euer Gemeindewochenende. Meine Erfahrung über die ganzen Zeiten ist, wenn das Karussell des Tages einmal läuft, wenn ich einmal angefangen habe, die praktischen Aufgaben anzugehen, dann habe ich allergrößte Mühe, es nochmal anzuhalten. Theoretisch ist das alles klar, ne? Theoretisch ist klar, wenn ich die Kirchenglocken um 12 Uhr läuten höre, ich wohne ja so, dass ich das höre, wäre es überhaupt kein Problem, alles fallen zu lassen und die Hände zum Gebet zu falten. Und vermutlich würde zumindest an jedem zweiten Tag sich die Erde trotzdem weiterdrehen, auch wenn ich jetzt nichts mehr mache in diesem Moment. Aber es fällt trotzdem schwer. Wenn das Karussell des Tages einmal läuft, ist es schwer, es wieder anzuhalten und nochmal auszusteigen. Der Gegensatz zwischen Maria und Martha ist nicht so sehr ein Gegensatz zwischen Hören und Tun. Es ist mehr der Gegensatz zwischen Vertrauen und Sorgen. Jesus sagt das ja hier so schön: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Und Lukas erzählt uns ein Gleichnis von Jesus, zwei Kapitel zuvor, das Gleichnis vom Sämann, wo erzählt wird, dass das Wort Gottes wie Samen ausgesät wird und auf verschiedene Gründe fällt. Und dort spricht er dieses Problem schon einmal an. Da sagt er: Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen. Jeder hat viel zu tun und jeder hat viele Sorgen, aber eins ist notwendig und wir werden in unseren Sorgen ersticken, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, zu den Füßen von Jesus zu sitzen und auf ihn zu hören. Lassen wir uns das nicht nehmen, nicht von den kritischen Stimmen in uns selber. Vielleicht soll ich das erstmal noch machen und das noch erledigen und den noch anrufen. Und nicht von den anderen, die uns scheinbares Nichtstun vorwerfen. Jesus sagt, eins ist notwendig, eins hat Priorität, auf Jesus zu hören. Und deshalb beginnen wir die Woche mit dem Sonntag und damit, dass wir auf Gott hören. Deshalb beginnen wir unsere Sitzungen im Kirchenvorstand und anderswo mit Andacht, Bibellesen und Gebet. Das ist keine vertane Zeit, sondern das ist das Wichtige hören, erstmal hören und dann können wir all die praktischen Dinge anpacken, von denen uns im Gespräch mit Jesus klar geworden ist, dass sie für uns dran sind. Wir merken nochmal, es geht nicht darum, Martha als ungeistlich in eine finstere Ecke zu stellen. Man muss sich ja auch nochmal klar machen, Martha, Maria und Lazarus waren Freunde. An der anderen Stelle, wo sie eine größere Berührung haben in Johannes 11, da wird das deutlich ausgesprochen. Jesus hat Martha lieb. Hier reden Freunde miteinander. Und eine Freundschaft beinhaltet nun mal, dass man sich eben auch sagen kann, wenn man was Kritisches sieht, wenn man merkt, da setzt jemand eine Priorität, die ich selber kritisch sehe. Und das ist nun der Punkt, wo wir, glaube ich, von Martha sogar was lernen können. Stellen wir uns doch mal vor, es wäre anders gelaufen. Nehmen wir mal an, Martha hätte die Küche verlassen und sich neben Maria zu Füßen von Jesus gesetzt. Hätte das funktioniert? Was hätte sie denn gehört? Hätte sie wirklich die Worte von Jesus gehört? Oder vielmehr ihren unterdrückten Frust auf Maria? Das Bemühen, schön geistlich zu sein, hätte sie wahrscheinlich innerlich noch mehr zerrissen. Und deshalb ist es im Grunde gut, was sie macht. Sie frisst diesen Frust nicht in sich hinein und versucht, ihn hinter einer geistlichen Fassade zu verstecken. Und sie redet auch nicht mit den anderen Jüngern hinter dem Rücken von Jesus über Maria, sondern sie sagt es Jesus richtig ins Gesicht, was sie denkt und was sie empfindet. Sie vergaloppiert sich dabei, weil sie versucht, Gott Vorschriften zu machen, sag ihr mal, was sie machen soll. Aber sie spricht ihre Gefühle aus und der Druck lässt nach und sie wird frei, seine Antwort zu hören. Und falls sie sich anschließend zu den Füßen von Jesus gesetzt haben sollte, das wird uns ja nicht erzählt, wie sie auf die Antwort von Jesus reagiert, dann wird sie wirklich seine Worte gehört haben. Vielleicht ist es sogar so, dass wir überhaupt erst Maria werden können, wenn wir zuerst mal Martha geworden sind. Sich hinsetzen und versuchen, still zu werden und auf Gott zu hören, das fällt uns schwer, war vorhin schön beschrieben, das fällt uns schwer. Vielleicht geht es auch überhaupt nur, wenn wir vorher erlebt haben, dass Gott mir zuhört. Was in mir ist, kann ich ihm sagen, ohne jede fromme Zensur. Um jetzt nicht in eine Heiligsprechung von Martha zu verfallen, bleiben trotzdem zwei kritische Fragen an sie. Die erste, warum redet sie nicht direkt mit Maria? Warum sagt sie ihr nicht, dass sie sich mit ihren Aufgaben im Stich gelassen fühlt? Warum fragt sie nicht einfach, ob sie ihr hilft? Warum erzählt sie ihr nicht von ihrer Überforderung? Ist eine Frage an uns. Schaffe ich das? Schaffe ich das, direkt mit einem Betroffenen zu reden, wenn ich etwas nicht verstehe, wenn mir etwas zu schaffen macht an seiner Art, an seinem Umgang mit Dingen, an dem, was er glaubt und wie er glaubt? Oder versuche ich auch, das über Jesus zu machen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Sag ihm doch, dass er das anders machen soll. Und die zweite Frage ist die Frage, warum denkt Martha, alle müssten so sein wie sie? Warum glaubt sie, weil sie in der Küche ist, weil sie in der Küche dient, muss auch Maria in der Küche sein? Warum erträgt sie es nicht, dass andere Jesus anders dienen, dass andere ihre Liebe zu Jesus anders ausdrücken? Auch das ist eine Frage an uns. Wie oft mache ich mich zum Maßstab, um den Glauben und das Leben anderer Menschen zu beurteilen und vielleicht sogar zu verurteilen? Wie sehr prägt mich dieses »Alle müssen so sein, wie ich denken«? Kann ich das akzeptieren? Kann ich das schätzen, dass andere ganz andere Gaben haben und ihren Glauben auch anders leben? Jemand hat das Verhältnis der beiden mal so beschrieben. Martha will das Beste geben und alles für Jesus tun. Maria will das Beste nehmen und alles von Jesus empfangen. Und was wir brauchen, ist kein Streit, was besser ist, sondern was wir brauchen, ist eine Balance aus beiden. Wir können von beiden, wir können von Martha und Maria etwas für unser geistliches Leben lernen. Vieles ist möglich, eins ist nötig. Wir sind aufgerufen, Zeiten zu suchen, wo wir zu den Füßen von Jesus sitzen. Und da hat es gar keinen Sinn, einen einheitlichen Maßstab für alle zu machen oder so. Wir lassen die Konfirmanden immer ausrechnen, wie viele Viertelstunden ein Tag hat. Richtig, 96. Und wir machen ihnen Mut, eine davon, eine von diesen 96 Viertelstunden für die Beziehung zu Gott, die wichtigste Beziehung im Leben zu nutzen. Und da wird es Tage geben, da habe ich nur 5 Minuten am Morgen, und da wird es Tage geben, da habe ich mal eine ganze Stunde am Nachmittag. Wichtig ist nicht die einheitliche Menge. Wichtig ist, dass wir die Zeit, die wir haben, wirklich Jesus widmen, ehrlich mit ihm reden. Die Erfahrung machen, er hört uns zu, so wie er Martha zuhörte, und wir hören ihm zu, so wie Maria es tat. Hoffentlich. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.